Deutschland muss die Schuldenbremse abschaffen. Ein markantes Plädoyer von Akatis Kapitalmarktstratege Stefan Risse nach der Bundestagswahl. Auch in dieser Phase ist Value Investing, so wie es Warren Buffett macht, genau das Richtige, sagt Geldanlageexpertin Salome Preiswerk. Und auch im neu sortierten und zusammengesetzten DAX gibt es viel Verbesserungspotenzial, so Fondsmanager Markus Sievers. Das sind heute unsere Gäste und unsere drei Themen in
Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Bundestagswahlen in Deutschland mit bislang ungewissem Ausgang insofern, als die Konstellation einer neuen Bundesregierung noch offen ist. Wie ist das Wahlergebnis aus Sicht der Kapitalmärkte zu bewerten? Das war Thema eines Gespräches mit Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Arcatis Investment. Von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, ob das Ergebnis der Bundestagswahlen ein gutes Ergebnis für die Kapitalmärkte ist.
Das ist ein gutes Ergebnis für die Kapitalmärkte, im Besonderen ja eben dann für die deutsche Börse, für die deutsche Aktien, weil eine Möglichkeit nicht existiert. Und das ist Rot-Rot-Grün. Das ist das Einzige, was den Markt hätte belasten können, wenn das nach Zahlen möglich wäre oder gewesen wäre ab heute. Und es wären Koalitionsverhandlungen in die Richtung gelaufen. Dann hätte es sicherlich Druck auf den deutschen Aktienmarkt gegeben. Das wird es jetzt nicht geben. Jetzt haben wir im Grunde drei mögliche Konstellationen. Die eine ist Fortsetzung der Großen Koalition, hält keiner für wahrscheinlich. Wird es wohl nicht geben. Und dann haben wir eben Ampel und Jamaika. Und bei beiden wäre die FDP dabei. Und da setzt die Börse eben darauf, dass die steuerliche Grausamkeiten in jedem Fall verhindern würden.
Gab es für Sie denn auch noch eine weitere positive Überraschung, außer der Tatsache, dass Rot-Rot-Grün nicht zustande kommt?
Na, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Union da mal so ein bisschen abgestraft wurde, weil man ja eines sagen muss, dass die letzten echten Wirtschaftsreformen ja nicht unter Angela Merkel stattgefunden haben. Und das sind jetzt mal 16 Jahre, sondern die haben stattgefunden unter Rot-Grün, damals die Agenda 2010. Da ist sicherlich auch das eine oder andere, was jetzt heute reformiert werden muss, wie beispielsweise Hartz IV. Aber das war wirklich eine wirtschaftspolitische Wende, die Deutschland damals vollzogen hat. Und die Union hat sich da wieder gemütlich gemacht. Wenn Sie mal Reden von Friedrich Merz beispielsweise gehört haben oder auch von FDP-Politikern, verweisen immer wieder auf die Agenda 2010 als sehr, sehr wichtigen Schritt. Die SPD hat das nur eben nie für sich reklamiert, weil sie dann so einen Ruck nach links eigentlich gemacht hat und mit dieser Schröder-Politik gar nichts mehr zu tun haben will. Insofern ist es eigentlich ganz gut, dass die Union mal einen auf den Deckel kriegt, sodass die sehen, sie müssen sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen klarer positionieren, als sie das zuletzt gemacht haben.
Was wäre denn jetzt wichtig? Also Wirtschaftsverbände haben sich bereits dafür ausgesprochen, für eine schnelle Regierungsbildung. Der Handwerkspräsident hat das gesagt, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Was ist denn Ihrer Ansicht nach denn jetzt wichtig, was jetzt passieren muss?
Ja, schnelle Regierungsbildung ist sicherlich wichtig. Und dann muss dieses Land endlich verstehen, dass es massiv in die Zukunft investieren muss. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir dann auch die Haltung der Union nicht und auch der FDP nicht, dass sie eben an dieser Schuldenbremse festhalten und das für unglaublich wichtig halten, dass man nun unbedingt diese Regeln einhält. Die Grünen wollen es zwar auch, aber die Grünen sagen, man könnte ja einen Haushalt daneben bilden, um diese wichtigen Investitionen in Klimaschutz vorzunehmen. Und da bin ich absolut mehr bei den Grünen. Ich weiß allerdings, Martin, auch aus eigenen Einlassungen in der Öffentlichkeit, dass das unglaublich unpopulär ist, wenn man in Deutschland sagt, wir müssten mehr Schulden machen. Aber wir müssen doch nur nach Amerika gucken. Wir müssen nur nach China gucken. Diese beiden Machtblöcke, die gegeneinander arbeiten. Was machen die denn? Die investieren ja Billionen in den Aufbau ihrer Länder, also China im Grunde in den Erstaufbau, in hervorragende Infrastruktur, Amerika in den Wiederaufbau, in den Klimaschutz. Und hier glaubt man, wir müssen jetzt erstmal was erwirtschaften und dann haben wir das Geld und dann können wir es investieren. Aber liebe Leute, dann ist die Erderwärmung wahrscheinlich schon so weit, dass es eh alles am Ende egal ist. Wir zahlen keine Zinsen, der Staat zahlt Minuszinsen. Das heißt, wenn er sich Geld leiht, bekommt er noch was zurück. Und ab 2029, wenn die Zinsen da bleiben, wird Deutschland mit allen Schulden, die draußen sind, Geld verdienen. Warum denn in so einer Zeit nicht in die Zukunft investieren und dann später die Erträge einfahren? Aber ich hoffe, dass sich da so ein bisschen oder dass da so ein bisschen Vernunft einkehrt. Das war jetzt Wahlkampf. Wie gesagt, da kommt es überhaupt nicht gut an, wenn man in Deutschland davon spricht, dass man mehr Schulden machen will. Jetzt kommt Regieren und da läuft es vielleicht ein bisschen anders. Das ist meine Hoffnung.
Welch ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Schulden. Aber Stefan, ich möchte zum Abschluss noch gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Denn neben den Bundestagswahlen und den Landtagswahlen hat es ja in Berlin auch ein Volksbegehren gegeben, das mit überraschend deutlicher Mehrheit, nämlich mit 56% angenommen wurde, die großen Wohnungskonzerne zu enteignen. Und parallel dazu kam heute die Meldung, dass die Deutsche Wohnen die Mehrheit an Vonovia übernommen hat. Wie bewerten Sie das denn, dass dieses Volksbegehren auch mit so einer deutlichen Mehrheit angenommen wurde? Vor dem Hintergrund dessen, was Deutsche Wohnen und Vonovia gerade vorhaben.
Also zunächst einmal die Bewertung. Ich finde das natürlich nicht richtig, dass man auf Enteignungen setzt. Warum? Weil dann die Bautätigkeit natürlich zum Erliegen kommt, wenn jeder, der Wohnungen erstellt, damit rechnen muss, dass er enteignet wird. Das ist nicht der richtige Weg. Aber wir müssen doch eines aus diesem Ergebnis ablesen, nämlich, dass die Not unglaublich groß ist. Sonst würden sie ja wohl nicht 56% der Stimmen für Enteignungen bekommen. Und das ist ein klares Signal an die Politik, dass nun dringend etwas getan werden muss. Nicht Enteignungen, aber dass dringend wieder bezahlbarer Wohnraum her muss. Und das ganz schnell. Die Mittel sollten eben solche sein, die Wohnungsbau befördern. Dann gehen auch die Mieten dementsprechend herunter. Und das kann entweder wieder mehr sozialer Wohnungsbau sein oder man müsste, das ist eigentlich eher die von mir favorisierte Variante, dann habe ich in der Politik nichts zu sagen, aber ich würde eher die Menschen, die eben in Ballungsgebieten leben und die dort von dieser Wohnungsnot und diesen extrem gestiegenen Mieten betroffen sind, mit ja staatlichen Unterstützungszahlungen entsprechend unter die Arme greifen, bis eben mehr Wohnraum da ist und dieser dann auch wieder bezahlbar wird.
Soweit Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Arcatis Investment zum Ergebnis der Bundestagswahlen und die Folgen für die Kapitalmärkte. Zu unserem nächsten Thema. Warren Buffett und Value Investing kennt jeder. Aber wenn genau nachgefragt wird, dann kommen viele doch ins Schlingern. Vielleicht kennen Sie das, ich kenne es auf jeden Fall. Und weil das so ist, habe ich mir die Value Investing Strategie von Warren Buffett noch einmal erklären lassen, und zwar von Salome Preiswerk, Geschäftsführerin der Whitebox GmbH in Freiburg im Breisgau. Mit ihr ging es um das richtige Timing beim Investieren, warum Value Investing auch in Börsen mit Höchstständen funktioniert, aber vorweg wollte ich es noch einmal genau wissen, was Value Investing denn überhaupt ist.
Preis und Wert sind nicht dasselbe. Und das kennen wir bereits aus dem persönlichen Bereich, wo etwas Teures manchmal wenig persönlichen Wert hat oder viel öfter umgekehrt. Etwas, das wir umsonst bekommen, einen sehr hohen persönlichen Wert hat. Ein Lächeln, ein Lob, die Liebe, bekanntermaßen alles unbezahlbar. Doch auch jenseits dieses emotionalen Werts gibt es ganz praktische Beispiele aus der Ökonomie, wie als etwa die Preise für Gesichtsmasken in der ersten Corona-Phase ins Exorbitante gestiegen sind. Oder eben in der Geldanlage, da kennen wir das Phänomen in beide Richtungen. Da gibt es einerseits Anlagen, deren Preise plötzlich irrational steigen, daraus entstehen oft Blasen, die dann gerne platzen. Oder eben umgekehrt Anlagen, die aus ebenfalls irrationalen Gründen, Angst, Panik, zu Unrecht oder jedenfalls in der Höhe zu Unrecht abgestraft und damit abgewertet werden. Ein Beispiel wären etwa britische Aktien nach dem Brexit-Entscheid, die faktisch eben viel weniger vom Verbleib Großbritanniens in der EU abhängig sind, als das viele Börsianer glaubten, wohl eben ohne genauer hinzuschauen oder auf nicht faktischer Basis. Und auf genau diese Opportunitäten hat es der Value Investor abgesehen. Er investiert bevorzugt in sogenannte unterbewertete Anlagen. Der Wert einer Anlage, das ist für den Value Investor der sogenannte faire innere Wert, der auf Basis wirtschaftlicher Daten und fundamentaler Analysen abgeleitet wird. Man spricht daher auch gerne von bewertungsorientiertem Anlegen. Diesem fairen Wert steht daneben, stehen die schwankenden Börsenkurse gegenüber, die dann eben gerne vom fairen Wert abweichen. Und je nachdem, wie diese zueinander stehen, spricht man eben von einer Über- oder einer Unterbewertung. Und der Value Investor hat es auf die Schnäppchen, auf die Unterbewertungen abgesehen. Warum ist das so? Weil man eben davon ausgeht, und das auch die historische Realität zeigt, dass der Preis langfristig um den fairen Wert herum schwankt und dahin auch wieder zurückkehrt. Und das birgt dann eben höhere Renditechancen, aber auch eine bessere Absicherung nach unten, denn der Preis ist ja schon unten. Und ja, dieses Value Investing kann man wie Warren Buffett auf Ebene von einzelnen Aktien betreiben oder wie in unserem Fall auf Ebene von Anlageklassen, Regionen und Sektoren, die eben auch unterbewertet sein können.
Man liest ja immer wieder von den beiden sogenannten Glaubensrichtungen Value und Growth. Wie stehen Sie als Value-Investoren dazu?
Ja, das ist eine gute Frage und glaubt man den Marktauguren, hätten wir das heute wahrscheinlich nicht auf derselben Bühne. Aber es wird ja gerne vereinfacht in der Geldanlage. Da gibt es auf der einen Seite die langweiligen, langsam wachsenden Value-Titel, auf der anderen Seite die spannenden, schnell wachsenden Growth-Titel, wie etwa Tech-Aktien. Und ja, die einen mögen die einen, die anderen und gerne auch mal im Wechsel zeitlich, wenn mal wieder darüber diskutiert wird, ob gerade die Zeiten besser für Value oder Growth sind. Aus unserer Sicht ist diese Unterscheidung jedenfalls in der Form überholt, denn es geht um die Bewertungen und es kann eben tatsächlich sein, dass auch typische Growth-Titel mal unterbewertet sind oder umgekehrt bei Value-Titeln das eben nicht der Fall ist. Das heißt, wir plädieren dafür back to basics, eben Vergleich, Preis und Wert und nicht einfach das blinde Greifen ins Value oder ins Growth-Töpfchen.
Wo liegt denn beim Value-Investing die größte Herausforderung?
Ja, wie so oft wahrscheinlich in der Psychologie, aber durchaus auch im richtigen Werkzeugkasten. Psychologisch ist es ja durchaus interessant und erstaunlich, dass den Menschen die Attraktivität niedriger Preise in der Geldanlage irgendwie schwer vermittelbar scheint. Das ist ja das eigentliche Paradoxon. Den meisten von uns sind niedrige Preise in anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen ja durchaus lieb. Bei der Geldanlage ist die Welt allerdings umgekehrt. Da schrecken niedrige Preise ab, während hohe Preise eine nahezu magische Anziehungskraft haben. Und das führt dann im letzteren Fall dazu, dass gerade unerfahrene Anleger gerne spät einem Hype aufsitzen und dann, wenn die Blase dann doch platzt, gerne die ganze Breitseite mitnehmen. Umgekehrt meiden sie Schnäppchen und scheuen sich davor. Und die Scheu wäre vielleicht in anderen Lebensbereichen durchaus angebracht und sinnvoll in der Geldanlage, aber eben nicht. Und da sieht man schon, der Value-Investor ist ein sogenannter Contrarian. Er schwimmt per Definition gegen den Strom und er muss das auch wollen und können. Und zwar immer, wo andere in Panik verfallen, muss er Chancen wittern, wo andere in Euphorie geraten, muss er vorsichtig werden. Und das bedingt eben ein gewisses Umdenken im Kopf. Dazu gesellt sich die Geduld, die eben der langfristige Ansatz erfordert. Aber auch das sollte nicht schrecken, weil bei der Geldanlage sollte es eben immer um diese langfristige Perspektive gehen, wenn es eben nicht zocken sein soll. Und ja, dazu kommt dann eben noch die wirklich praktische Herausforderung, dass man ja die richtigen Opportunitäten aus dem durchaus großen Teich der Optionen fischen muss. Und das ist leider nicht so einfach, weil da nicht ein Preisschild ist und daneben eben das Schild für den fairen Wert. Und die Herausforderung ist, dass man eben die zu Unrecht billigen von den zu Recht billigen unterscheiden muss. Denn nur die einen möchte man ja im Töpfchen. Und dazu braucht es eben umfangreiche Analysen basierend auf noch umfangreicheren Daten und Fakten und eben ein robustes methodisches Rahmenwerk.
Nach dem ersten Corona-Schock und mittlerweile kann man ja schon fast sagen nach der Corona-Pandemie haben die Börsenmärkte weltweit längst wieder Höchststände erreicht. Gibt es denn solche Börsenschnäppchen überhaupt noch? Und wenn ja, wie findet man sie?
Ja, die Märkte sind teuer, die Bewertungen hoch. Das heißt aber nicht, dass es diese Schnäppchen nicht gibt. Man muss nur eben genauer hinsehen. Und für uns als Value-Investoren, die eben auf der Ebene Anlageklassen, Regionen, Sektoren unterwegs sind, heißt das seit Monaten beziehungsweise eigentlich seit Jahren, weil durch Corona hat sich dadurch nichts geändert, noch granularer zu werden und eben dedizierte Positionen auf Länderebene, aber auch Branchenebene aufzubauen. In der Vergangenheit waren das etwa Positionen in Pharma, übrigens ein typischer Growth-Bereich, oder für die reicheren Anleger in Russland. Aktuell finden wir gerade Finanztitel ganz attraktiv oder auch den Energiesektor. Und bei all dem darf man auch nicht vergessen, es geht nicht um Schwarz-Weiß, es geht auch um eine Abwägung und gerade im Multi-Asset-Kontext um eine relative Positionierung der verschiedenen Optionen. Und man kann sich einer Positionierung auch behutsam nähern und diese über die Zeit aufbauen. Und gerade an solchen Überlegungen sind wir aktuell, wenn es um China geht, und zwar eine dedizierte Position über die bereits vorhandene Repräsentation im Emerging Markets Index hinaus, wo es durchaus berechtigte Zweifel, vor allem in Sachen Policy, gibt, aber eben auch ein enormes Potenzial.
Was heißt das denn jetzt für Anleger, die noch nicht in Wertpapiere investiert sind? Ist es angesichts der Rekordhochs an den Börsen nicht viel zu spät für den Einstieg?
Nein, es ist nie zu spät. Der richtige Zeitpunkt ist auch immer jetzt. Das gilt nicht nur angesichts der Inflation und Negativzinsen, wo eigentlich nur eins sicher ist beim Tagesgeld, dass es eben dann Wert verliert, das Ersparte. Natürlich heißen hohe Kurse auch, dass es zu einer Korrektur kommen kann und auch wird. Nur ebenso wahrscheinlich ist es, dass danach auch wieder eine Erholung folgt. Und wenn man sich etwa die Kurve des MSCI World seit seiner Existenz anschaut, dann sieht man auch, ja, es gibt immer wieder Dellen, aber der langfristige Trend ist eben auch klar. Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er kurzfristige Korrekturen ertragen kann und will, ob er das aussitzen kann. Aber eben bei der Geldanlage sollte es immer um einen langfristigen, mindestens mittelfristigen Fokus gehen. Und deshalb ist an der Seitenlinie zu bleiben nicht die richtige Strategie. Viel richtiger, und das zeigen auch viele Studien, ist es, zu jedem Zeitpunkt voll oder so voll wie möglich investiert zu sein. Und da muss man auch wieder eins beachten. Es heißt, voll investiert sein heißt nicht mit vollem Risiko investiert sein oder in Value-Sprache einfach die Hitliste der 10 besten Value-Opportunitäten zu kaufen. Nein, auch wir als Value-Investoren beispielsweise glauben ebenso an den Mehrwert, der durch eben das Kaufen niedrig bewerteter Anlagen entsteht, aber eben auch daran, an die Risikoabsicherung, die durch eine breite Streuung geschieht. Und das Zauberwort da ist ein Portfolio, in dem eben verschiedene Bausteine mit unterschiedlicher Funktion für das Portfolio Platz haben und oder ganz konkret übersetzt, ja, gerne möglichst viele Value-Opportunitäten, aber eben auch andere Bausteine, etwa zur Risikoabsicherung, die so zusammengesetzt, dass sie zu den individuellen Risikobedürfnissen und Neigungen der jeweiligen Anleger passen.
Wir nähern uns immer wieder dem Begriff Timing, dem richtigen Timing. Darum geht es ja immer wieder bei Börseninvestments. Welche Rolle spielt denn Timing für die Geldanlage?
Ja, eine große, muss man leider sagen, aber eben leider. Die Theorie ist ja super klar. Ich steige zum tiefsten Kurs ein und verkaufe zum höchsten und nehme die ganze Rendite mit. Das ist ganz toll, nur leider nicht die Realität. Niemand kann in die Glaskugel schauen, niemand kann diese Zeitpunkte vorhersagen. Man kennt sie eben immer erst im Nachhinein in der Retrospektiven. Und ja, ein anderes Beispiel ist etwa unsere Studie, die wir aktuell herausgebracht haben, wo man eben sieht, dass die 5 tollsten Handelstage an der Börse einen wesentlichen Teil der Rendite, der Jahresrendite ausmachen. Und wenn man die 5 Tage eben verpasst, man eben auch diese Rendite verpasst. Aber auch diese 5 Tage kann man eben nicht vorhersehen und statistisch verteilen sie sich relativ gleichmäßig über das Jahr. Das zeigt, dass jeder Versuch, den Markt zu timen, zum Scheitern verurteilt ist und in der Realität eben auch scheitert. Auch das zeigen viele Studien, die regelmäßig von 2-3% Negativrendite berichten, die alleine das Timing, Markttiming verursacht oder der Versuch dazu. Und das ist jährlich, natürlich auch durch die Aktivität, die das Versuchen oder Suchen des richtigen Zeitpunkts verursacht. Hin und her macht Taschen leer, Handeln ist teuer. Und deshalb sollte man tatsächlich die Finger von lassen. Viel wichtiger als das Timing ist die Langfristigkeit wieder. Und da hilft vielleicht eine aktuelle Untersuchung der Kollegen von Extra ETF, die beispielhaft gezeigt haben, dass wenn man im Jahr 2011 zum Jahreshöchststand in den MSCI World investiert hätte, hätte man jetzt 10 Jahre später eine Rendite von 215%. Und bei dem angeblichen zeitlichen Griff ins Klo ist das doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Soweit Salome Preiswerk, Geschäftsführerin der Whitebox GmbH in Freiburg im Breisgau zum Value Investing. Nach der Pleite des Ex-DAX-Mitgliedes Wirecard war klar, es muss etwas passieren bei den Kriterien, die die Aufnahme in den DAX bestimmen, aber auch bei dessen Zusammensetzung. Nun ist der DAX gesundheitslastiger. Er hat 40 Mitglieder und mit Siemens, Healthineers, Sartorius und Kia AG gibt es direkt 3 neue DAX-Mitglieder aus dem Gesundheitsbereich. Aber, das wird kritisiert, die oberste deutsche Börsenliga bleibt industrielastig. Ich wollte deswegen von Fondsmanager Markus Sievers, Geschäftsführer der Apano GmbH, zunächst einmal wissen, wie er die Änderungen im DAX und MDAX bewertet.
Ja, also ich meine, sie sind eine Reform, sie sind keine Revolution, so will ich das mal nennen. Es kommen ja 10 neue Unternehmen in den DAX hinein. Auf der anderen Seite muss man hinterher sagen, obwohl ein geschätzter Börsenwert von 150 Millionen Euro kommt, sind es dann am Ende des Tages etwa 13-15%. Und 2-3 Unternehmen, konkret Airbus und Siemens Healthliners, werden die sein, die dann im Prinzip eine höhere Gewichtung bekommen. Und der Rest wird dann sozusagen etwas unauffälliger in den Korb gemischt. Deutlicher fällt es natürlich beim MDAX aus, weil die am Ende des Tages die Hälfte eigentlich der Kapitalisierung verlieren und positiv gesprochen natürlich etwas gleichgeschaltet werden mit dem, was eigentlich der MDAX, nämlich Midcap, auch sein soll. Denn natürlich Unternehmen wie zum Beispiel eine Airbus, die gehörten natürlich mit einer Marktkapitalisierung von 90 Milliarden jetzt in letzter Konsequenz gar nicht mehr wirklich in die Midcap-Sphäre hinein.
Ja, aber weil Sie gerade Airbus angesprochen haben, das ist ja quasi ein neues Schwergewicht auch im DAX. Der Anteil oder beziehungsweise das Gewicht im DAX beträgt dann 5%. Und Airbus ist ja eigentlich ein europäisches Industrieunternehmen. Gehört es denn wirklich in diesen DAX oder gehört es nicht eigentlich in den europäischen Index?
Naja, gut, also wenn man jetzt danach sortiert, wo es quasi seine Geschäfte macht etc., dann wird es eben ein bisschen schwierig. Also der DAX ist ja, das ist ja eigentlich das Schöne an ihm, dass es doch so eine Art Weltindex eigentlich ist, weil eben die deutsche Industrie dann doch mit der ganzen Welt Geschäfte macht. Also ich würde mich jetzt so ein bisschen davon trennen, wo eben zum Teil eben Sitze auch von Unternehmen sind und wo die ihre Geschäfte machen. Da gibt es natürlich jetzt, Airbus ist ein Gewicht, es gibt andere. Ich glaube, HelloFresh hat einen Anteil in Deutschland an Geschäftsaktivität, da ist nahe der Null und sind auch im DAX. Also so getrennt würde ich es nicht nehmen. Das machen andere Indexanbieter in letzter Konsequenz auch nicht so.
Der DAX ist ja jetzt gesundheitslastiger mit Siemens, Healthineers, Sartorius und Kia AG. Ich hatte es erwähnt, aber was ich vermisse und was fehlt, ist ja BioNTech, ja, weil es in New York gelistet ist. Aber gehört eigentlich nicht so ein Unternehmen auch in den DAX?
Tja, perspektivisch wahrscheinlich schon. Also es ist natürlich jetzt eine Geschichte, die jetzt eigentlich nur durch die Corona-Krise jetzt quasi an Umsatz gewonnen haben. Aber wenn man eben die neuen Regeln sich des DAX anschaut, dann gehört es wahrscheinlich jetzt noch nicht hinein. Aber perspektivisch wird es wahrscheinlich, also ich persönlich setze auch darauf, dass BioNTech am Ende des Tages mehr sein wird als die Impfung gegen das Coronavirus. Hängt natürlich auch davon ab, und das ist jetzt ein bisschen der Blick auf BioNTech, ob die hinterher auch aus den Impfungen, ob wir da ein Abo-Modell rausmachen und sich jetzt jeder im Halbjahresrhythmus dann bald impfen lassen wird und ob es dann eben auch BioNTech ist. Aber perspektivisch ist das sicherlich ein sehr interessanter Wert und man sollte ihn möglicherweise auch so im Depot haben, unabhängig davon, ob er im DAX ist.
Nun sind ja neben Delivery Hero jetzt auch Zalando und HelloFresh im DAX, wenn man so will, das zweite und dritte nach 2008 gegründete Start-up. Ist das ein Signal, das ausreicht?
Ja, ich glaube schon. Also ich meine, sagen wir mal, es ist, ich finde ja persönlich, dass eben auch innovative Branchen mit in einen solchen Index gehören. Und das sieht man ja, wie gesagt, weltweit auch. Insgesamt sind wir sowieso mit relativ wenig Unternehmen nur. Also wenn man jetzt mal sich die anderen 3 größeren Wirtschaftsnationen anschaut, dann stellt man eben fest, dass deren erster Index zum Teil deutlich größer ist. Also nehmen wir den S&P 500, nehmen wir in China den, gut, da gucken wir jetzt noch an, welchen man nimmt, den Shanghai Composite ist sehr breit, den Hang Seng, der hat, glaube ich, 70 Titel etwa. Dann haben wir natürlich relativ schnell auch den CSI 100 und 300, also die 100 und 300 größten Unternehmen. Gucken wir nach Japan, den Nikkei 225 und dann gucken wir eben nach Deutschland und haben den DAX 30 gehabt. Ja, also daran sieht man natürlich schon, dass da ein bisschen was passieren kann. Und natürlich kommen dann auch innovative und manchmal auch neuere Unternehmen mit hinein. Ich meine, die Welt ist im Wandel. Wir haben eben digitale Revolution. Geschäftsmodelle entstehen, die ziemlich sicher für die Zukunft sehr interessant sein werden, auch wenn sie möglicherweise eben diese Historie noch nicht so haben. Also ich glaube das schon, dass das berechtigt ist, dass diese Gesellschaften mit eine Berücksichtigung finden.
Welche Folgen hat es denn, dass künftig nur noch der Börsenwert entscheidend ist für die Aufnahme in den DAX und nicht mehr der Börsenumsatz? Wie bewerten Sie das?
Ja, ich glaube, das ist positiv. Also das ist ja alles so ein bisschen in dem Lichte zu sehen, dass man Qualität hineinhaben will. Das ist natürlich nur eine Kennzahl. Also der Börsenwert drückt natürlich am Ende des Tages schon zumindest typischerweise auch die Etablierung eines Geschäftsmodells aus oder zumindest, dass eben die Bewertung der Investoren so ist, dass die Zukunft sehr, sehr stark ist. Also BioNTech haben wir gerade mal so ein Beispiel, die jetzt halt eben größer sind als Bayer, ja, obwohl sie natürlich noch nicht das etablierte Geschäftsmodell haben. Also solche Komponenten kommen mit hinein und man wollte ja eben neben anderen Regeln, die den Index ja auch verbessern sollen, dass man eben Quartalsberichte hat, dass man bestätigte Jahresabschlüsse hat, dass der Index-Review öfter stattfindet und dass eben auch die letzten zwei Jahre vor Aufnahme in den Index praktisch ein positiver Ertrag aus dem, ich nenne es jetzt mal Kerngeschäft, also EBITDA, dass der stattfinden soll. Also ich denke, dass das gute Entwicklungen sind. Natürlich kann man immer auch den einen oder anderen Nachteil sehen, weil wir gucken ja jetzt hier nur auf den Streubesitz, der ist ja entscheidend. Da gibt es ja noch so ein paar Abzüge, also wer jetzt das Privatperson mehr als 5% hat und all sowas. Also wie gesagt, es ist immer irgendwo ein Vor- und Nachteil, aber ich glaube, dass man in Summe schon damit erreicht und verbessert, dass man in Qualität in den Index bekommt.
Ist denn der DAX jetzt für Investoren attraktiver geworden oder müsste er noch attraktiver werden? Und das hatte ich bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, dass es eigentlich ein DAX 50, 60, 70 oder so eigentlich durchaus auch eine Perspektive sein könnte.
Also grundsätzlich für eine Wirtschaftsnation unserer Größe müsste man es eigentlich denken. Aber wir haben natürlich schon den Nachteil, dass eben viele, also es gibt eine ganze Reihe von Weltmarktführern aus dem Mittelstand, die eigentlich gar nicht an die Börse gehen, die heute immer noch Familienunternehmen sind. Und das ist natürlich eine, sagen wir mal, eine Besonderheit wahrscheinlich auch des deutschen Unternehmertums, dass die Börse nicht der einzige Weg ist, um sich zu finanzieren. Und dem folgend haben wir eigentlich im Verhältnis nicht so viele Unternehmen, die an die Börse gehen, verglichen mit beispielsweise Amerika, wo eben die Finanzierung über die Börse der erste Weg ist. Also diese strukturelle Unterschiedlichkeit werden wir in Deutschland immer haben, verglichen mit anderen Nationen. Aber ich persönlich fände es gut, wenn man es ein bisschen breiter gestaltet. Also ich sag mal, der Fondsmanager, der sich sowieso über Einzelaktien sozusagen sein Portfolio zusammenstellt, wird es tun. Und wer über einen Index investiert, ist zumindest mein Blick da drauf, da mag ja jeder auch ein bisschen anders sein. Ich mag es dann, dass es eben breiter und diversifizierter und damit ja auch risikogestreut ist. Und wenn dann sowas wie Wirecard passiert, dann ist es natürlich ein Drama für den Standort, Drama für den Indexanbieter, aber im Portfolio gemessen am DAX ist ja auch nicht so viel passiert, dass man nicht wieder aufholen kann.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über den DAX gesprochen. Jetzt möchte ich über den Hidden Champion, wenn man so will, über den MDAX zumindest noch von Ihnen kurz wissen, ob Sie finden, dass er unattraktiver geworden ist. Denn immerhin verliert er ja rund 30% der in ihm enthaltenen Marktkapitalisierung.
Ja, ich glaube, er verliert sogar noch mehr. Also ich meine, dass Airbus ist, glaube ich, mit 90 Milliarden, Siemens mit 60 Milliarden so in der Größenordnung. Also ich glaube, er verliert fast die Hälfte. Auf der anderen Seite ist er eben klarer geworden in seiner Struktur, weil es eben ein Mid-Cap-Wert ist. Das ist, glaube ich, nochmal zu betonen. Aber ja, er ist im Grunde ein großer Verlierer und er verliert wichtige Schwergewichte. Aber auch wieder meine Brille da drauf. Als Fondsmanager haben wir zum Beispiel den MDAX als Index-ETFs nicht so gerne benutzt, weil eben die hohe Abhängigkeit beispielsweise von Airbus war. Also wenn man zum Beispiel die Corona-Krise erstmal so als kleines Beispiel nimmt, dann fand ich jetzt, dass der Mittelstand hat sich gut geschlagen, also eben der MDAX in seinen Unternehmen. Aber der Einfluss von Airbus war so groß in der Zeit, in der praktisch Corona Airbus auch stark geschädigt hat, dass der MDAX eben sehr, sehr stark an der Entwicklung einer einzelnen Aktie gehangen hat. Also das ist sicherlich ein Nachteil. Also irgendwo gibt es da Vor- und Nachteile und ich würde sagen, die könnten sich aufwiegen, wie man so schön sagt. Und es ist halt eben eine klarere Sichtweise, dass eben in einem DAX wirklich die Großen sind und in einem MDAX eben die nächste Liga. Und wie gesagt, ein Airbus mit seiner Marktkapitalisierung hat halt einfach im MDAX wahrscheinlich nichts mehr zu suchen, wenn man eben Marktkapitalisierung als Vergleichsmaßstab nimmt. Ne? Während andere im DAX ja durchaus nur 13 Milliarden mal wert sind und dann habe ich plötzlich 90 Milliarden, das ist die nächste Liga drunter. Das passt halt auch nicht.
Soweit diese Episode von Börsenfunk. In der kommenden Woche gibt es die nächste Folge. Und wem das zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues, interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martin Kerscher.
Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.